Wir haben uns gerade ein bisschen ausgetauscht, was vielleicht heute noch so dran ist, was der Heilige Geist uns einfach heute noch in uns bewegen will. Und ich denke, eine Möglichkeit wäre auch gewesen zu sagen, hey, ihr habt bestimmt alle im Lobpreis irgendwas empfangen, lasst uns das mal austauschen, lasst uns damit ermutigen. Aber wir haben uns entschieden, einen Gedanken weiterzugeben oder auf einen Gedanken aufzubauen, der mich seit dem letzten Sonntag bewegt. Wir hatten, ganz ehrlich gesagt, letzten Sonntag einen richtig starken Gottesdienst. Also nochmal schönen Dank an unsere Jugend. Weil wir heute ein paar mehr Gäste haben, erzähle ich das vielleicht nochmal, die ihr ja nicht da wart, dass wir letzten Sonntag von jedem bei uns aus der Jugend ein Statement gehört haben zu ihrer Identität. Die waren quasi zusammen fortgefahren zu einem Wochenende und haben sich vom Wort Gottes her die Mühe gemacht oder die Aufgabe gestellt zu sagen, wer bin ich in Jesus? Was macht mich aus als Persönlichkeit? Was ist meine Identität? Wer bin ich denn eigentlich? Und ich finde, dass wir diese Geschichte, diesen Gedanken nicht so schnell beiseite schieben sollen. Zu sagen, starker Gottesdienst, vorigen Sonntag und das habt ihr gut gemacht und prima und jetzt sind wir ganz schnell wieder beim nächsten Thema. Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, also mich hat das ein ganzes Stück ermahnt. Also das ist auch ganz gut, dass wir Erwachsenen uns vielleicht auch mal von unseren eigenen Jugendlichen ermahnen lassen und zu sagen, ja, das lohnt sich mal darüber nachzudenken. Was ist denn meine Identität in Jesus? Habe ich denn überhaupt eine? Und wie würde ich denn die formulieren? Was ist denn? Und also mich hat das so bewegt und ich habe das dann auch, wir haben das auch besprochen am letzten Freitag bei uns im Hauskreis und wir haben gesagt, eigentlich müssten wir das dort einfach vertiefen. Und ich bin inklusive meiner eigenen Person eben ein bisschen erschrocken, dass wir doch, was die Sicherheit betrifft im Herrn, gar nicht so sicher sind. Ich meine, das ist alles eine schöne Theorie. Wenn wir das sagen, ja, bist du ein Kind des Herrn und was weiß ich alles. Aber wenn es wirklich auf den Knackpunkt kommt und sagt, was macht dich denn sicher? Was ist denn deine Geschichte? Und das hat mich echt ermutigt. Wir haben da auch weiter, also wir haben das uns ein Beispiel sein lassen, wir haben das dann auch so gemacht, wir haben uns dann jeder einen Bibelvers gezogen und haben gesagt, jetzt brüten wir mal über diesen Vers und wollen mal gemäß diesem Vers auch zu einem Statement kommen, was macht mich denn aus, meine Persönlichkeit. Und da gibt es eine Geschichte, die sich auch wie ein roter Faden durch den Dienst all der Leute zieht, die schon damals im Neuen Testament besonders die Gemeinden versucht haben zu ermutigen, nämlich dieses Statement zu finden, zu sagen, wer bin ich denn im Herrn? Das hat eine Frucht. Und die Frucht ist nämlich die, dass uns das sicher macht. Und dass das unsere Herzen auch ein ganzes Stück abkoppelt von den Umständen. Wir sind es gewöhnt, irgendwie, wir leben halt in dieser Welt und wir können das irgendwie auch nicht ändern und irgendwie werden wir geprägt von diesen ganzen Umständen. Aber was Gott will, er will uns diese Sicht geben, dass es da mehr gibt, was er möchte. Er möchte, dass unsere Herzen sicher sind. Und ich fange einfach mal an mit einer Passage, die ich gefunden habe, wo auch Paulus darum kämpft, dass es in anderen Gemeinden eben auch darum ging, dass der Kampf tobt um die Sicherheit und um unsere Identität, wer wir denn sind im Herrn. Und Paulus schreibt mal an einer Stelle an die Gemeinde in Kolossea, ich will aber, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Also schon alleine, ich will aber, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und auch um andere und um die, die mich nicht persönlich kennen. Also einen wirklichen Diener Gottes, der vom Heiligen Geist richtig erfüllt ist, den zeichnet das aus, der sagt, du, da kämpfe ich drum. Da kämpfe ich drum, dass es euch gut geht. Und dieses Ziel schreibt er dann im nächsten Vers, damit eure Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis der Geheimnisse Gottes, des Vaters und des Christus. Also, wenn wir auf unserem Weg sind, dem Herrn zu folgen, unser Ziel im Auge behalten, geht es Gott nicht um ein stures Mitarbeiten und irgendwie einfach nur durchhalten, nicht drüber nachdenken, sondern ihm geht es darum, dass unsere Herzen ermutigt sind, dass sie in Liebe zusammengeschlossen sind und dass wir gewiss sind in uns. Und das fand ich so stark am vorigen Sonntag, dass unsere Jugend uns da ein Beispiel gegeben hat, wie wichtig das ist, dass wir gewiss sind, wer wir sind im Herrn, was, und dass es dazu eine Erkenntnis braucht, nämlich der Geheimnisse Gottes. Es ist halt nicht so einfach mal so pauschal zu sagen, na, wer bin ich denn im Herrn, sondern dazu muss ich das Wort Gottes kennen. Muss ich wissen, was im Wort Gottes steht. Und dann muss ich wissen, ja, ich gehöre zu dem auserwählten Geschlecht. Oder ich gehöre zu den Heiligen. Oder ich gehöre zu den Begnadigten. Und das ist meine Identität. Und das ist wirklich, das ist mir so wichtig. Und hier, wenn wir hier weiterlesen, zeigt auch Paulus auf, dass eben, wie gesagt, dieser Kampf tobt und dass es schnell geht, dass wir uns dieser Sicherheit berauben lassen. Also, dass er möchte, dass unsere Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit voller Gewissheit im Verständnis bereichert zur Erkenntnis der Geheimnisse Gottes, des Vaters und des Christus. Und in ihm, also in Christus, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch die Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens in Christus. Also wir sehen hier ganz klar in diesem Vers, der dann hier folgt, dass es eine Menge Dinge gibt, die uns zu Trugschlüssen verleiten können und sagen, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob ich wirklich errettet bin. Ich habe doch eigentlich nichts vorzuweisen und meine Leistung ist doch eigentlich so mager. Und in der Gemeinde gibt es Leute, die können viel mehr. Und auf Arbeit gibt es auch Leute, die stehen über mir und so weiter. Und da gibt es eine Menge Sachen, die uns von dieser Identität wieder ablenken wollen. Und Paulus schreibt hier, dass es ihm eine Freude ist, wenn die Leute sagen, wenn es Menschen gibt in der Gemeinde, die sagen, Moment, wir wollen fest sein im Glauben. Und das unabhängig von den Umständen. Das hat mich so ermutigt, weil wir stehen alle in einer gewissen Herausforderung und bis zu einem gewissen Maß können wir manche Herausforderungen oder manchen Druck, den uns der Alltag einfach so bringt, den können wir nicht einfach beseitigen. Und es wäre auch ein religiöser Blödsinn zu sagen, wir tun einfach so, als wenn es das alles nicht gäbe. Aber trotzdem können wir fest sein in unserem Glauben, dass der Herr uns in der Hand hält, dass der Herr uns versorgt und dass wir nichts verpassen werden. Und ich habe das hier auch so gesehen, wie der Paulus das hier schreibt, dass er mit Freude sieht, die Festigkeit eures Glaubens und die Festigkeit an Christus. Also mir ging es vorigen Sonntag so ein bisschen so. Ich habe das mit Freude gesehen in unserer Jugend, dass sie sich Mühe geben, fest zu werden im Herrn. Und das ist vielleicht nicht ganz einfach, aber das ist genau richtig. Und dann schreibt er weiter, wie ihr nun Christus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Gewurzelt und auferbaut in ihm. Und das ist mir irgendwie ein großes Anliegen, dass wir das ein Stück aufnehmen und dass wir das für uns wieder mal neu betrachten. Sind wir wirklich gewurzelt in ihm? Oder gehören wir leider zu denen, die sich auch von jedem Wind der Lehre hin und her treiben lassen? Lassen sich schnell verunsichern. Und deswegen fand ich das auch gut, so ein Statement zu haben, wer ich in Jesus bin. Das macht Sinn für Zeiten, wo mal der Wind etwas rauer weht. Und vielleicht gibt es irgendeinen Vers, wo du sagst, das ist der Vers, an dem ich mich festhalte. Und vielleicht macht es Sinn, dass er irgendwie auf einem Zettelchen steht, in deiner Bibel liegt. Und es gibt vielleicht mal Momente, wo es dir nicht nach Beten ist, wo es dir nicht nach groß Bibellesen ist und nach Konkordanzen wälzen und so weiter. Dann braucht es manchmal vielleicht diesen kleinen Zettel nur, wo du drauf steht, darauf gründe ich mich. Ich gehöre zu dem auserwählten Geschlecht oder ich bin begnadigt. Oder es ist mir alles möglich, dem, der glaubt an den Herrn. Und das ist so wichtig, dass das unsere Wurzeln sind und dass wir dort aufgebaut sind. Gewurzelt und aufarbeitet in ihn und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß den Überlieferungen der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Also wir sehen hier, dass er wirklich Wert drauf legt, dass wir uns auf das besinnen, was im Wort Gottes steht, weil wenn dieser leere Betrug, die Philosophie von Menschen erst einmal irgendwie anfängt, in unseren Gedanken Spuk zu machen, dann kann es passieren, dass es eben dünn wird mit unserer Sicherheit im Herrn und dass wir dann schnell auf den leeren Betrug und auf das hineinfallen, was die Welt uns glaubt einzureden. Du musst noch das dir erschaffen und du musst das noch sparen und du musst dort noch hin und das darfst du auch nicht verpassen und dort lebst du auch am Leben vorbei und. Und deswegen möchte ich heute in ein paar Dinge euch sagen zu diesem Thema Sicherheit, die uns sicher machen und Dinge, die uns vielleicht unsicher machen. Aber zuerst einmal das Positive und vielleicht mal sehen, wie Gott das will, wie weit wir kommen, was gut ist. Aber was macht mich sicher? Was gibt mir Sicherheit, dass ich mein Statement, mein Glaubensstatement darauf gründen kann? Womit stimme ich überein? Was ist meine Persönlichkeit? Und eine Sache, auf das es sich gründet, glaube ich, ist unser Vaterbild. Ich glaube, ein gesundes und richtiges Vaterbild zu haben von Gott im Himmel ist eine so wichtige Wurzel, wie Paulus das schreibt, dass wir gewurzelt sind, dass wir sagen, wir brauchen ein klares Bild, wie ist denn unser Vater im Himmel? Und das muss abrufbar sein, auch wenn wir gerade mal Zeiten haben, wo es stürmt. Und deswegen denke ich, dass sich aus einem gesunden, richtigen Vaterbild von Gott im Himmel sich Sicherheit daraus resultiert für unseren Glauben und für das, was uns ausmacht, wo wir sagen, dennoch habe ich einen Vater im Himmel und der ist. So, komme ich jetzt noch drauf. Ich denke auch, nur ein ganz kleiner Satz noch vorneweg, ich denke, dieses Vaterbild, ein gesundes, richtiges und gutes Vaterbild zu haben, fällt uns vielleicht allen schwer, das richtig zu haben, weil wir automatisch ein Vaterbild ableiten von dem, was wir auf der Erde kennengelernt haben. Deswegen glaube ich auch, dass für alle die wir in Ehe, Familie sind, die wir Kinder haben, legt Gott so viel Wert darauf, dass das Vaterbild in Form von einem gesunden Vorbild so prägend ist für unsere Kinder. Und es ist eben, wenn das eben irgendwo Schlagseite bekommen hat, einen Schaden bekommen hat, ist es eben auch in die negative Richtung leider so prägend. Und deswegen haben viele Leute zu dem Thema Vaterbild ihre Probleme. Weil dann kommen diese Assoziationen streng. Man kann tun, was man will, man genügt ja doch nicht. Oder andere haben die Assoziation nie da, wenn es drauf ankommt. Kein Ermutiger oder sowas. Und diese Prägungen müssen wir ablegen und dürfen wir nicht auf Gott, unseren Vater, einfach übertragen und dann sagen, ja, mit Gott ist es ja auch so. Also wenn ich in der Gemeinde richtig mitarbeite, wenn ich immer pünktlich bin und wenn ich zu allen Diensten Ja sage und wenn ich auch immer schön abrechenbar meine Bibel gelesen habe und gebetet habe und hoffentlich fragt mich niemand, das ist nicht Gott. Und es macht Sinn, ein paar Bibelstellen zu diesem Thema uns heranzuziehen und zu sagen, wie ist denn Gott wirklich? Und ich nenne mal der Reihe nach ein paar Bibelstellen und ihr könnt die vielleicht, wer was zu schreiben mit hat, euch aufschreiben und zu Hause da einfach sagen, ja, das lasse ich mal wieder neu in mein Herz sacken. Das ist die Wahrheit. Fangen wir an mit Johannes 16, Vers 27. Denn er selbst, der Vater hat euch lieb. Also ganz einfach, kein großer Schachtelsatz, kein Paulussatz, keine große Theologie nötig, einfach nur eine simple Tatsache. Johannes 16, Vers 27, Jesus sagt das von Gott und spricht das direkt zu dir und sagt, denn er selbst, der Vater, hat dich lieb. Oder mich lieb. Mich. Ich, der so viel verkehrt macht, ich, der manchmal so viel Zweifel hat, der Vater im Himmel, er hat mich lieb. Und das könnte zum Beispiel ein so eine Sache sein, das macht mich aus. Ich bin ein Kind, was geliebt wird vom Vater. Das ist meine Identität. Ich bin nicht abgelehnt und ich bin nicht irgendwie der Letzte und ich bin nicht der, der das immer nicht schafft und der immer wieder den Beweis kriegt, du bist ja der Loser, du bist der Versager. Nein, ich habe einen Vater, der mich lieb hat. Und wer sich das nicht merken kann, der schreibt sich auf den Zettel, schreibt Johannes 16, Vers 27 auf, schreibt diesen Satz darunter, denn der Vater hat mich lieb. Und manchmal braucht es halt eben nur so einen Zettel, wo du dann sagst, ja, der Vater hat mich lieb, okay, wenn es jetzt so weiter nichts reicht, in meinem mickrigen Glauben, wenigstens dazu reicht's. Und das lässt dich wieder nach vorne schauen. Nächster Vers, Johannes 16, Vers 32. So, der zweite Teil, das ist noch viel, ich nehme das mal hier raus. Aber ich bin nicht allein. Jesus erzählt verschiedene Dinge und er sagt aber, selbst wenn die Menschen mich verlassen, selbst wenn die Menschen weggehen, Jesus sagt, aber ich bin nicht allein. Das sagt er kurz vor dieser ganzen Geschichte durch den Weg, den er einfach auch gehen muss, Golgatha und alles. Aber Jesus war sich in dieser Situation, selbst im Angesicht der Tatsache, jetzt kommt ein dickes Teil, jetzt muss ich hier durch. Jetzt kommt Golgatha, jetzt kommt die Kreuzigung, ich muss hier durch. Aber er sagt noch kurz davor, Johannes 16, 32, aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das brauchen wir, wenn die Wellen mal hochschlagen. Und ich muss mich daran erinnern, was der Jürg in seiner Vorrede, bevor wir die Statements gehört haben, oder was hinterher, ich weiß nicht, jedenfalls hat er an einer Stelle gesagt, das zu trainieren, dass wir das richtige Vaterbild zum Beispiel haben, trainiert wird in Friedenszeiten. In dem Moment, wo es uns halbwegs gut geht, wo wir halbwegs mit unserem Glauben nach vorne gucken, aus unserer Wäsche gucken können, wo wir halbwegs Mut und Fröhlichkeit im Herzen haben. In diesen Momenten schreiben wir uns solche Verse auf und in diesen Momenten deponieren wir die irgendwo oder mach's, wie du es gerne hast. Der eine streicht es an in der Bibel, der andere schreibt es raus und der nächste lernt es auswendig. Das sei euch allen freigestellt. Damit du das dann parat hast, wenn's dicke kommt, dass du dann sagst, okay, was war denn das jetzt? Das war nötigenfalls, zum Beispiel nehmen wir mal ein negatives Beispiel, wo viele Menschen so Angst haben. Das war jetzt meine Entlassung. Und ich bin aber 55 und es wird allgemein in Deutschland gesagt, Entlassung und 55 kannst du dich gleich als Harzer bequem machen. Und wir sagen, nein, ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir in jeder Situation. Oder für einen anderen ist es irgendeine Diagnose. Was ist denn das jetzt? Was ist denn das für ein blödes Blutbild? Und jetzt sagt einer, ah, das ist Rheuma. Und der Arzt sagt, ja, das ist chronisch, das werden Sie nie loskriegen. Oder irgendwas, das erleben wir da verschiedene Sachen. Und wir sagen, okay, das ist jetzt nicht besonders. Und ich glaube aber, dass in dieser Situation ich nicht allein bin. Und der Vater ist bei mir. Das ist meine Identität. Meine Identität ist nicht, ich bin der Arbeitslose, ich bin der Kranke oder ich bin der Abgelehnte, sondern ich bin der, der nicht allein ist. Amen. Ein weiterer Vers für euch, damit ihr seht, wie reichhaltig dieses Buch da ist, was uns Gott gegeben hat. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Also da gibt es einen Vater, der liebevoll auf uns blickt und sagt, du bist mein Kind. Ich bin Gott. Und das ist auch gut so. Und wie haben wir immer so gerne gesagt, Gott ist gerne Gott. Und wir sollen seine Kinder sein und wir sollen auch gerne seine Kinder sein. Und das soll unsere Identität sein. Wer bist du? Oder was bist du? Ja, ich bin gerade arbeitslos. Nee, ich bin Kind Gottes. Oder ich habe gerade eine Krankheit oder ich habe gerade Geldsorgen oder gerade läuft es in irgendeiner Beziehung mager. Trotz alledem ist es so und bleibt es so. Ich bin ein Kind Gottes. Und das ist meine Identität und das macht mich sicher und das macht mich fest. Wenn alle möglichen Philosophien und alle möglichen Dinge um mich herum schwirren. Ein weiterer Vers, Epheser 2, 4, Vers 5, der beschreibt, wie Gott ist und worauf wir uns verlassen können. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Gott ist reich an Erbarmen. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, wenn ich irgendwo wieder mit meiner Minderwertigkeit oder mit meiner Ablehnung oder was ich wieder zu tun habe oder mit meiner Sünde, weil ich wieder etwas getan habe, was ich mir schon zum 253. Mal vorgenommen habe, dass ich das nicht mehr tue. Trotzdem, Gott ist mein Vater und er ist reich an Erbarmen. Und aus seiner Gnade bin ich gerettet. Nicht, weil ich Ältester bin und regelmäßig mich zu den Treffen erscheine oder dienstbeflissen abmelde, dass mir keiner einen Vorwurf macht. Das macht meine Rettung nicht aus. Meine Rettung macht es aus, dass Gott mich begnadigt hat. Aus Gnade bin ich errettet. Und das sind solche Dinge, wenn du wieder mal über deine Sünde gestolpert bist, über das, was du eigentlich nicht tun wolltest, dann ist natürlich, aber da kommt es mir heute jetzt nicht drauf an, natürlich brauchen wir den Weg von Buße, von Umkehr und so weiter, aber dass Gott ein Gott des Erbarmens ist und immer wieder gnädig ist zu dir, das ist ein Fakt und das darf deine Identität sein. Gott wird immer wieder sagen, ich stehe zu dir, wenn wir uns wirklich zu ihm wieder hinkehren. Und Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also, dass wir ein Opfer nötig haben, das sollte uns allen klar sein. Wir können nicht aus eigener Leistung unser Leben so gestalten, dass wir mit Sicherheit auch in der Ewigkeit ankommen. Dazu brauchen wir ein Opfer. Durch gute Taten und Einhalten der Gesetze oder alles wird es uns nicht gelingen. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Und das ist schon geschehen. Er ist für uns gestorben und er ist auferstanden. In dem Moment, wo wir uns noch gar nicht entschieden hatten, dieses Opfer anzunehmen, da hat Gott das schon gemacht. Und er beweist seine Liebe dadurch, dass er gesagt, für jeden von uns ist es möglich, zu Gott zu kommen. Und daraus könntest du zum Beispiel diesen Rückschluss ziehen für deine Identität, dass Gott mir immer die Möglichkeit gibt, wieder zu ihm zu finden und wieder bei ihm mich festzumachen und zu ankern. Und diese Sache, dieser Gedanke, ja, das war jetzt zu viel. Jetzt gibt's halt keine Gnade mehr. Gott nimmt das nicht zurück. Jesus hat sein Blut vergossen und er beweist seine Liebe zu dir dadurch, dass er auch für dich, Christus, hat sterben lassen, als wir noch Sünder waren, damit wir gerettet sind. Ja, und all diese Worte, also das ist nur ein ganz kleiner Auszug zu diesem Thema Vaterbild und dass wir auf das richtige Vaterbild unsere Identität gründen müssen und das muss uns und das darf uns, kann uns sicher machen. Und da gibt es, wenn du dir ein Bibelprogramm hast und das raussuchst, gibt es nur unendlich mehr Verse. Fakt ist nur eins, 1. Timotheus 1, Vers 15, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Das ist Fakt. Das, was du gelesen hast, was du dort liest, der Vater hat dich lieb, der Vater ist bei mir, er ist reich an Erbarmen, er beweist seine Liebe zu mir, dass er seinen Sohn für mich hat sterben lassen. Wenn du irgendwie anfängst, daran zu zweifeln, ob das für dich alles zutrifft, dann schreibst du dir 1. Timotheus 1, Vers 15 irgendwo am Rand deiner Bibel und sagst, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Punkt. Es ist glaubwürdig. Und über diese Verse, die ich mir so rausgesucht habe, über Gottes Charakter und über das Vaterbild, bin ich so eben auf diese Dinge gestoßen, dass Gott stark und immer überlegen ist. Das macht ihn aus. Das ist mein Vater. Mein Vater ist stark und immer überlegen. Und das brauche ich. Das ist ein Teil von meiner Identität, dass ich sage, ich habe meinen Vater erkannt, ich habe meinen Vater gefunden und dieser, mein Vater im Himmel, ist stark und überlegen. Er verlässt mich nicht. Im Römer 8, ab Vers 38 können wir lesen, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Also nochmal Römer 8, Vers 38. Ich finde, das ist eine sehr wichtige Geschichte, weil mir das eben so wichtig war, dass wir diese Sachen, die wir so ein Stück von Gott auch offenbart bekommen, wie das mit der Identität, dass wir das nicht zu schnell wieder zum nächsten übergehen, sondern dass wir da uns einen Gedanken machen, dass uns das mal sacken darf und dass uns das sicher macht, damit eben nichts, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Hohes oder Tiefes, noch irgendetwas anderes uns zu scheiden vermag von der lieben Gottes. Das braucht es, dass das vom Kopf in unser Herz hineingeht und sagen, so ist das. Mein Gott ist stark, mein Gott ist absolut überlegen und es gibt nichts, was mich davon scheiden könnte, außer mein eigener Wille. Außer wenn ich selber sage, Gott, es hat sich, ich komme alleine klar. Das Einzige, was uns da im Wege stehen kann, ist unser eigener Wille. Ansonsten gibt es nichts, was uns davon scheiden könnte. Und diese Stärke, diese Überlegenheit, dass Gott dieses Risiko eingeht und sagt, ich vergebe dir jede Sünde. Also wenn ich mir das überlege als Vater, als Mensch, fällt mir das schwer, das so zu bejahen. Ob ich wirklich im Vorhinein sage, ich würde dir jede Sünde vergeben. Aber Gott macht das, weil er will, dass uns nichts scheidet. Gott ist beständig und verlässlich. Das sind Dinge, die wir aus dem Wort Gottes, aus diesen ganzen Versen herauslesen können. Wir können herauslesen, können das für uns aufnehmen, dass er treu ist und dass er uns nicht verlassen wird. Und es ist mir ein Anliegen, dass wir das ein Stück für uns mitnehmen, für das, was uns in unserem Alltag einfach begleitet. Das Vaterbild, das richtige Vaterbild macht uns sicher und ist ein Fundament für die richtige Identität, die wir wissen müssen. Ja, gehe ich noch ein klein wenig auf ein paar Sachen ein, die sich daraus ergeben. Was macht mich sicher? Also der erste Punkt war ein gesundes Vaterbild. Ein weiterer Punkt, was mich sicher machen kann und was wichtig ist, auch für dich, respektiere deine Grenzen und suche nach deiner Berufung. Viele Leute sind sehr unsicher, fühlen sich sehr überfordert in vielen Dingen, weil sie glauben, sie müssen alles machen. Sie müssen überall mithalten. Sie müssen alles tun und kriegen schon Schweißperlen auf der Stirn, weil sie sagen, also wenn das auch noch dazu gehört, dass ich das und das tun muss, also dann ist ja das Versagen vorprogrammiert. Aber du darfst dir das zeigen lassen von Gott, dass du für deine Berufung und für deine Aufgabe herausgerufen bist. Und ein anderer, der Bruder oder die Schwester neben dir, ist für eine andere Aufgabe und für eine andere Sache berufen. Und deswegen ist es nicht gesund, dass du irgendwie in diesen falschen Gedanken verfällst, irgendwie muss ich irgendwie in allen gut sein und alles gut machen. Nein, du musst in den Dingen treu und gehorsam sein, was Gott auf dein Leben gelegt hat. Und da kann das sehr sinnvoll sein, dass du da mal schaust, was ist meine Berufung, was ist das, was Gott mit mir haben will. Da darf ich froh sein über das, was er mir vielleicht zeigt. Und das, wo ich sage, gut, das ist die Aufgabe eines anderen. Was ist meine Kraft, was ist meine Leistungsfähigkeit? Und in diesen Dingen sollst du sicher sein. Sagen, das ist mein Weg, das ist das, was Gott mir gegeben hat. Und das macht meine Nachfolge aus. Und im Rahmen deiner Berufung, genau an dem Platz, wo Gottes Willen für dich ist, dort hast du auch Freude. Dort sind die Dinge auch leicht. Weil es ist ja das, was Gott dir gegeben hat. Also ich glaube, dass jemand, der wirklich, also ich kenne so von meinen Freunden, die zum Beispiel im Lobpreis dienen, denen Gott die Gabe der Musikalität gegeben hat, denen fällt das leicht, weil das ihr Ding ist. Und andere, die haben vielleicht schon feuchte Hände, wenn sie mal ein Lied im Hauskreis spielen sollen und sagen, oh, die drei Griffe, die ich kann. Es kann sein, dass es eben die Aufgabe eines anderen ist. Und du hast die Aufgabe vielleicht, ein Fürbitter oder ein Ermutiger zu sein. Und dieses zu erkennen und zu entdecken, was ist meine Berufung, was ist meine Aufgabe vom Herrn und wo sind auch meine Grenzen. Auch das macht uns sicher. Ich bin eben Hirte und kein Apostel. Ich bin zu dem und dem berufen. Und damit kann ich in dem sicher sein, was ich bin. Und in dem, was ich bin, gehe ich auch auf. Und das macht mir auch Freude. Und ich habe nicht irgendwelche Ängste, dass an mich vielleicht mal irgendwann Fragen herangetragen werden, die ich nicht beantworten kann. Dazu habe ich Geschwister und Freunde an meiner Seite. Ja, eine weitere Sache, die uns sicher macht und die wir manchmal in der Gemeinde oder unter uns miteinander manchmal vernachlässigen, ist, dass wir uns einander loben. Dass wir uns ermutigen, dass wir uns loben. Und das war zum Beispiel auch so ein Anliegen, warum ich das auch nochmal aufgegriffen habe. Was ihr vorigen Sonntag gemacht habt, ihr von der Jugend, gesagt, wir haben den Mut, wir stellen uns alle hier vorne hin und sagen, ich habe den und den Bibelvers gekriegt und daraus resultiert für mich, ich bin das und das. Ich bin ein Königskind. Das ist mein Statement. Weil das im Wort Gottes steht. Und ich finde das stark, dass ihr das macht und dass Leute eben in ihrer Berufung arbeiten, Jugendarbeit zu machen, andere machen Kinderarbeit, andere sagen, mein Ding ist einfach nur im Außenteam vielleicht irgendwelche Bäume zu verschneiden, Rasen zu mähen oder Staub zu saugen. Es ist völlig uninteressant. Es hat mit Größe, mit Anerkennung, dieser ganze weltliche Maßstab, das ist oftmals ein bisschen irreführend, was bei uns Menschen anerkannt ist. Aber das, was Leute tun, das sollten wir sehen und sollten uns miteinander gegenseitig da auch loben. Das macht uns sicher. Manch einer versucht irgendwie mal was zu sagen und kriegt nie ein Feedback. Irgendjemand zu ermutigen, kriegt nie ein Feedback. Irgendwas zu tun, kriegt nie irgendwo mal. Und da sind wir herausgefordert. Da können wir uns als alle helfen, gegenseitig sicherer zu werden in unserer Persönlichkeit. Wer sind wir im Herrn? Weil ich von meinem Bruder, meiner Schwester neben mir ab und zu schon mal gehört habe, ah, das machst du echt gut. Und wenn du für irgendein Essen einen Tisch dekorierst, das sieht immer so geschmackvoll aus. Oder es sind manchmal ganz praktische Dinge. Oder wenn du betest, das trifft oftmals echt im Kern. Oder die Bibelstelle, die du letztens mir mal gegeben hast, das war genau das, was ich gebraucht habe. Das sind solche Dinge, wo wir uns einfach ein Stück wieder ermutigen wollen, gegenseitig zu sagen, wir müssen uns und sollen uns loben, ermutigen und das Gute sehen in dem anderen. Ich denke, das andere sehen wir oftmals von alleine. Das fällt uns vielleicht gar nicht so schwer zu sehen, wo uns wieder was aufregt, an dem Bruder oder an der Schwester. Aber das zu sehen, was gut ist, seht das vor allen Dingen in diesem Fokus, das macht den anderen sicher. Wenn wir unsere Kinder loben zum Beispiel, macht sie das sicher. Das hast du gut gemacht, dass du dich getraut hast, alleine einkaufen zu gehen und das Brot zu holen. Klar hast du einen Zettel mitgenommen und hast das Geld vorher von der Mama abzählen lassen. Und das ist, wenn man das so sieht, naja, das ist ja okay, eine Kunst. Für das Kind war das eine Überwindung. Alleine dort loszusappeln mit der Tüte, mit dem Geld in der Hand und dazu eine fremde Frau zu fragen, ich möchte gern ein Schwarzbrot und das Geld da hinzulegen. Aber wir sind im Glauben manchmal auch so. Da gibt es ein Gebet, wo ich mich mal getraue, laut zu beten in einer Gebetsgemeinschaft. Das ist wie, weißt du, vielleicht ist es der Vers, das ist mein Ermutigungsvers. Heute bete ich den Vers mal laut. Und dann, wie schön ist das, wenn dann einer kommt und sagt, das war stark, ich habe dich noch nie laut beten hören. Das hat mich so ermutigt, dass du das gemacht hast. Mach da weiter damit. Und dann merken die Leute, dass sie da sicherer werden in solchen Sachen. Und dass uns das dann voranbringt und dass uns das ein Baustein ist, dass unsere Identität im Herrn wächst. Also in Anliegen ist es mir eben, dass das nicht so eine Theorie bleibt. Ja, wir brauchen alle eine gute Identität im Herrn. Weißt du, und wo steht denn die? Im Lexikon oder im Bibelprogramm? Die muss in deinem Herzen stehen. Die muss in unserem Herzen stehen. Wer bin ich im Herrn? Und dazu braucht es gewisse Bausteine, die da nötig sind, damit wir dort sicherer werden, damit unsere Herzen, wie Paulus das gesagt hat, in Gewissheit und in Verständnis, wer wir sind, bereichert. Ein weiterer Punkt, was uns sicherer macht und wo wir vielleicht auch hier und da ein Stück Fleiß reinsetzen müssen, wir müssen das Wort kennen und anwenden. Ich habe das vorhin schon ein Stück demonstriert mit dem Vaterbild. Woher nehme ich mein Vaterbild? Ich nehme das aus dem Wort Gottes, aus den Stellen, wie die Bibel unseren Vater beschreibt, dass er eben mich lieb hat, dass er bei mir ist, dass er Erbarmen hat für mich, dass er seinen Sohn für mich hat sterben lassen. Und es ist wichtig, dass wir das Wort kennen und als nächsten Schritt muss ich dieses Wort mit Glauben verbinden. Also so eine Geschichte, wo ich sage, ja, ich glaube das für mich. Dass ich eben so einen Bibelvers nehme, den wir vor uns hatten, der Vater hat euch lieb. Ja, das ist schön, das kann man so lesen. In dem Moment, wo du das personalisierst auf dich, auf deine Person, dort fängt das an, was ich meine, das muss ich mit Glauben verbinden. Glauben heißt übereinstimmen. Ich bin überzeugt davon. Das heißt Glauben. Glauben ist manchmal auch so ein Wort, wo man sagt, ja, du musst Glauben haben. Was heißt das, wenn du Glauben haben musst? Du musst übereinstimmen. Wenn ich das Wort lese, der Vater hat uns lieb. Ja, schön, dass er dich lieb hat. Nein, der hat auch mich lieb. Und damit stimme ich überein. Davon bin ich überzeugt. Das treibt mich an. Das ist Glauben, wenn ich da übereinstimme, wenn ich das und anwende. Und das verbindet sich nicht nur mit einem Wort, was ich hier lese. Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Schön, dass es hier steht. Schön, für wen das zutrifft. Nein, für mich trifft das zu. Christus in mir ist meine Hoffnung. Weil Christus auferstanden ist, werde ich auch eines Tages mal mit dem Auferstandenen regieren. Das sagt das Wort und das verbinde ich mit meinem Glauben und nicht mit meinem Kontostand und auch nicht mit meinem Charakter. Das verbinde ich mit dem, dass ich das hier lese und bejahe. Das macht meine Identität aus. Nicht die Umstände meines Alltags. Ein weiterer Punkt, der uns sicher macht, Vertrauen. Wir brauchen Vertrauen in Gott und auch Vertrauen in unsere Geschwister. Oftmals ist Misstrauen so ein Punkt, wo wir schon anfangen, eben die guten Sachen als Bedrohung zu sehen. Da ist es möglich, dass jemand vielleicht mal sagt, du, ich würde mal mit dir reden wollen. Mir ist was aufgefallen bei dir, ich würde mal gerne mit dir reden wollen oder wir müssten uns mal über das und das unterhalten. Und da bist du schon, bis der Termin ran ist, die 14 Tage so in Spannung, ach du Scheiße, was kriege ich denn jetzt schon wieder was erwartet mich denn jetzt? Weil es uns an Vertrauen mangelt, dass die Geschwister es gut mit uns meinen. Ich weiß, dass es ein Lernfeld ist und ich weiß, dass wir da auch Fehler machen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wir Gott und auch untereinander, wir müssen Vertrauen lernen und Vertrauen aufbauen, damit wir an diesen Stellen nicht schon vorher innerlich zumachen, wenn jemand sagt, hey, an der Stelle solltest du vielleicht mal dich ändern oder an der Stelle solltest du mal stärker werden. Ja, was finde ich noch hier, was ist noch vielleicht wichtig zu sagen, was uns sicher macht? Ich denke, es hätte vielleicht auch vor uns in diesen Punkt hineingepasst, respektiere deine Grenzen, aber vielleicht, ich nenne es mal extra, was uns sicher macht, das Wissen, du darfst einen Fehler machen. Viele Leute sind hochgradig verunsichert und trauen sich an Dinge gar nicht an, weil sie eben Angst haben vor einem Fehler. Und leider eben auch in der Gemeinde. Ja, keinen Fehler machen. Und diese Geschichte, wir zu wissen, wir werden nicht durchs Leben gehen, ohne einen Fehler zu machen. Und trotzdem fällst du nicht aus der Gnade Gottes. Und trotzdem sollten wir als Geschwister uns nicht das Vertrauen versorgen und die Hilfe versorgen, weil jemand einen Fehler gemacht hat. Ich meine hier nicht natürlich den Freibrief, du brauchst dir keine Mühe geben, kannst durchs Leben wurschteln und wie ein Elefant im Porzellanladen. Also ich denke, dass wir uns da verstehen. Es geht hier nicht um bewusst zu sagen, ah, das ist die dünne Stelle, dort habe ich doch noch so ein kleines Fenster für ein bisschen Sünde und für ein paar Fehler. Darum geht's nicht. Es geht um diese Dinge, wo wir an unsere Grenzen geraten, wo wir sagen, oh Mensch, schon wieder falsch gemacht, schon wieder überfordert, schon wieder irgendwie. Du darfst einen Fehler machen und du fällst deswegen nicht bei Gott aus der Gnade. Wir sollen uns alle entwickeln, das soll vielleicht die Abstände der Fehler oder die Größe der Fehler darf sich auch vermindern. Da hat niemand was dagegen. Aber grundsätzlich darf uns das nicht hemmen und unsicher machen und hypnotisieren, wie ich mache lieber gar nicht, ehe ich wieder was falsch mache. So ist nicht Gott und so funktioniert auch nicht Gemeinde. Ja, was macht mich noch sicher? Ich habe das vorhin schon mal leicht anklingen lassen. Diesen Entschluss, meinen Platz und meine Berufung zu finden und die auszufüllen. Nicht jeder ist für alles berufen. Du bist für deine Sache berufen. Und das sollst du finden. Und das sollen wir gemeinsam finden. Und das sollen wir ausfüllen. Und wenn du darin lebst, dann bist du auch sicher. Und der eine ist zum Leiten berufen und er leitet gerne eine Gruppe an, leitet irgendwas. Und der andere ist eben überhaupt nicht zum Leiten und zum Anweisen und zum Vorwärts, zum Plan finden berufen. Aber da ist vielleicht zum Dienen berufen oder dies und das. Und das ist wichtig, dass wir auch in der Gemeinde, dass wir nicht die Aufgaben verteilen nach Notlage, sondern dass wir schauen, wo sind die Berufungen. Und Gott kennt seine Gemeinde, es ist ja schließlich seine Gemeinde und nicht meine und nicht die von Ältesten und die nicht vom Pfarrer oder nicht von irgendjemand. Es ist seine Gemeinde und er weiß, was in seiner Gemeinde gebraucht wird und er tut hinzu in der Gemeinde. Gott ist nicht überfordert mit den Aufgaben, die in der Gemeinde anstehen. Wenn wir alle unsere sicheren Herzen in ihm haben und auch die Bereitschaft haben, mit ihm zu gehen, dann werden genug Leute für alle Aufgaben da sein. Weil Gott ist doch kein Chef, der einen Plan verloren hat. Aber wir dürfen sicher sein. An deinem Platz, den wirst du finden. Dazu bist du auserwählt. Dazu bist du berufen. Und dort wirst du sicher sein. Eine weitere Sache, die uns sicher macht, ist, wenn wir Gebetserhörungen erfahren. Ja, wie komme ich denn zu Gebetserhörungen? Es gibt einen ganz einfachen Weg, wie wir zu Gebetserhörungen kommen, indem wir beten. Ja, so einfach ist das. Viele Leute vernachlässigen ihr Gebetsleben und sind dann stinkig auf Gott, dass es keine Gebetserhörung gibt. Ja, und er sagt, also so mal aus Gottes Sicht gesehen, ja, mein lieber Hans, wenn du mal beten würdest, würdest du den Wunsch erfüllen, aber du betest ja gar nicht. Und ich weiß das selber, wie ein erfüllter Herzenswunsch, ein erlebte Gebetserhörung, wie das unseren Glauben stärkt und wie uns das sicher macht und unsere Identität. Und wer viel betet, hat die Chance auf viel Gebetserhörung. Und wer wenig betet, hat die Chance auf relativ wenig Gebetserhörung. Und damit im Umkehrschluss, du hast die Chance auf viel Ermutigung und daraus resultiert viel Sicherheit in deiner Identität oder wenig. Also, wenn wir sicher sein wollen in dem Weg, den wir gehen, in unserer Identität im Herrn, viel Beten ergibt viel Gebetserhörung und das macht uns sicher im Herrn. Ja, und vielleicht so für heute so der letzte Punkt, Dinge, die uns sicher machen, können auch in, ja, das ist auch eine Herausforderung, aber ich nenne es trotzdem, es ist Gemeinschaft und Freundschaft, vor allen Dingen die richtige Gemeinschaft. Ich weiß, dass in enger Gemeinschaft auch das Potenzial für Verletzung gegeben ist, aber trotzdem ist es Gottes Wahrheit aus dem Wort Gottes. Wir sind als Gemeinschaft, als Gemeinde gesetzt, um uns sicher zu machen und um uns voranzubringen und uns zu helfen. Das ist der Plan Gottes in Gemeinschaft. Deswegen sagt die Bibel, vernachlässigt die Gemeinschaft nicht. Vernachlässigt nicht, in die Versammlungen zu kommen. Und manche Leute machen den Zustand ihres verletzten Herzens von der das abhängig zur Tiefe ihrer Beziehung. Ich bin tief im Herz verletzt, also lasse ich die Beziehung sehr oberflächlich, weil das hat mich ja so tief im Herz verletzt. Und der Teufel gaukelt uns das auch vor. Meide tiefe Gemeinschaft, meide Freundschaften, tu dich nicht öffnen, mach dich nicht so verletzlich und dann ist es nicht so weh in deinem Herzen. Das ist aber kein biblischer Weg. Weil ich habe noch niemand gefunden, der mit oberflächlicher Gemeinschaft und mit viel Reserviertheit, dass diese Menschen mir einen sicheren Eindruck gemacht hätten. Die haben mir alle einen sehr, sehr unsicheren Eindruck gemacht. Aber Menschen, die tiefe, feste Freundschaft haben, die genau wissen, dass sie sich auf ihre Freunde, auf ihre Geschwister verlassen können, die sich auf diese Sache eingelassen haben, die vielleicht da ein Stück Weg gegangen sind, auch ihre Herzen mal heilen zu lassen und da mal Dinge auszuräumen, zu vergeben und vorwärts zu kommen. Wenn wir diesen Weg gehen, ist das, was die Bibel sagt, dann macht uns das sicher. Richtige Gemeinschaft und gute Freundschaft. Menschen, die gleichgesinnt sind mit mir, das gleiche Ziel im Auge haben. Das macht mich sicher in meinem Weg. Oh Mann, ist das richtig, jetzt auf diese Versicherungen alle zu verzichten, weil wenn ich mit meinen Eltern rede, die sagen immer, ja, du brauchst das, diese Versicherung, und was ist denn, wenn da mal was passiert? Was ist denn, wenn dein Haus abbrennt? Was ist denn hier und was ist denn hier und was macht dich denn sicher? Und dann bist du in falschen Umgebungen, wo du dann gar nicht mal weißt, was du so richtig sagen kannst. Aber dann sitzt du vielleicht in einem Kreis mit deinen Freunden, die mit dir zusammen glauben und sagen, ja, brauche ich 253 Versicherungen? Und er sagt, nee, ich habe bloß 2. Das macht mich sicher, weil ich den richtigen Umgang habe, weil Menschen Dinge ähnlich sehen wie ich und mich damit ermutigen. Sprüche 13, Vers 20 steht, der Umgang mit den Weisen macht weise. Wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Also zu all diesen Dingen hat die Bibel klare, klare Antworten. Und ich denke, für heute an dieser Stelle belassen und euch damit letztendlich auch mit dieser Aufgabe nach Hause schicken, dass ihr weiter darüber nachdenkt. Was ist deine Identität im Herrn? Was macht dich aus? Wer bist du im Herrn? Und bist du da sehr sicher oder bist du da unsicher? Und was dich sicher machen soll, ist, dass du den Vater kennst, das Wort kennst, dass wir vertrauen auf ihn, auf sein Wort, dass wir entspannt sein können, dass wir auch mal einen Fehler machen können, dass wir unsere Berufung finden. Das sind die Dinge, die uns sicher machen, dass wir uns einander ermutigen, loben, dass wir beten und die richtige Gemeinschaft pflegen. Das, denke ich, sind wichtige Bausteine, damit jeder von uns eine Identität im Herrn hat, die auch in stürmischen Zeiten bestehen kann. Amen.